Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute im Vierergespann unterwegs mit einer recht spontanen Episode. Und zwar haben wir uns ja zur Gewohnheit gemacht, mittlerweile viele Gesamtsieger hier im Podcast einzuladen, um da auch einfach mal ein bisschen Erfahrung zu bekommen, was die ganzen Athleten so mit sich bringen. Ja, jeder hat so seine Besonderheit. Und heute haben wir eine ganz spontane Episode heute noch geklärt mit dem lieben René Richter. René, freuen uns, dass du da bist. Ja, Marco hat gesagt, du wirst jetzt quasi wahrscheinlich entjungfert hier mit einem Podcast auftritt.
Die Entjungferung. Wie kann man den Podcast so nennen? Die Entjungferung. Ja, ich meine, ein stabiler Folgenname so.
Das ist es, Alter, Marco. Ja. René, okay. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, wir sind jetzt direkt reingegangen ohne Vorbereitung, sodass du auch wirklich hier das Ganze live mal mitbekommst, wie es läuft. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Für all diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, ja, ich denke, du bist ja noch so ein bisschen unterm Radar, auch wenn du die Saison gut abgeliefert hast. Kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wie lange du trainierst, was du abgerissen hast und einfach mal so kurz ein paar Grundinfos.
Ja, danke. Also ich hoffe, man versteht mich. Und ja, es ist meine Entjungferung, dementsprechend auch das Setup. Ich war noch nie in einem Podcast und die Nachricht kam spontan, aber ich habe natürlich gerne zugesagt. Ich bin René Richter. Ich habe dieses Jahr den Overall in der Classic Physik bei der Evo Classic gewonnen und jetzt bei der ANBF und durfte da auch die Pro-Card dementsprechend gewinnen und ja, ein bisschen unterm Radar, beziehungsweise man kennt mich nicht. Bis vor 4 Wochen war mein Instagram-Profil auch noch auf privat, also dementsprechend ja, quasi aus dem Schatten, zumindest was die sozialen Medien auch angeht, komme ich so ein bisschen.
Was ja eigentlich auch ganz geil ist. Muss man ja auch zeigen.
Tatsächlich, ja, ist ganz witzig. So, wenn viele Gesichter kannte man dort und dann komme ich da irgendwie hin und dann klappt das ganz gut.
Ja, du hast das Ganze jetzt auch schon relativ schnell abgehakt, obwohl es dann doch ziemlich große Errungenschaften waren, muss man ja sagen. Also, du hast die GmbF noch gewonnen. Klasse, ne?
Ja, das ist richtig. Ja, da habe ich mich aus der Diät draufgestellt, ja. Da war es der Klassensieger am Ende.
Und das sah eigentlich auch gut aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein eindeutiges Ergebnis gewesen ist bei der GmbF, aber ja, sah auf jeden Fall auch schon sehr hochprofessionell aus. Im Hintergrund sieht man auf jeden Fall auch schon die Pro-Card. Also das Setup hast du definitiv gut gewählt für den ersten Podcast.
Ich sag aber, das ist wirklich Zufall. Das ist halt einfach der einzige Platz, wo ich hier das Stativ aufstellen kann.
Extra hingestellt.
Wochenlang vorbereitet eigentlich, bis endlich die Einladung kommt. Nein, ist wirklich Zufall.
Sehr, sehr geil. Und du bist jetzt von der Diät in die Offseason schon gestartet oder steht noch irgendwas bei dir an gerade?
Nee. Die Diät hat definitiv sein Ende gefunden. Ich war jetzt 13 Monate mit einer kurzen Pause von 4 Wochen durchgängig in der Vorbereitung auf Diät. Der Plan war von Anfang an, nach der ANBF ist Schluss und ich halte mich an meinen eigenen Plan, in Anführungszeichen, nur weil jetzt die Pro-Card gekommen ist, habe ich nicht gesagt. Ich mache jetzt direkt danach Wettkämpfe, sondern das wäre sowohl beruflich als auch körperlich, war einfach Limit erreicht, das heißt, die Diät wurde nach der ANBF direkt beendet.
Hast du dich ja schon im Frühjahr Wettkämpfe an der gemacht? Stelle, das ist ja nicht deine erste Season, du bist ja auch schon relativ erfolgreich gewesen in der letzten Season. Und da wäre meine Frage an dich, mit welchen Erwartungen bist du in die Season reingegangen?
Ja, also man muss dazu sagen, vielleicht so ein bisschen kurz ausholen. Ich habe meinen ersten Wettkampf vor 10 Jahren gemacht tatsächlich, damals beim DBV und habe in der Men's Physik gestartet. Das heißt, das war jetzt, glaube ich, meine sechste oder siebte Vorbereitung und Saison. Und genau vor 2 Jahren war ich halt auf der Evo Classic, bin da in meiner Klasse Dritter geworden. Und irgendwie hat es sich so angefühlt, als könnte ich da nochmal den Versuch starten, das nochmal anzugreifen und das Ergebnis so ein bisschen zu verbessern und noch selber mehr rauszuholen, weil ich gesehen habe, da ging noch was bei mir persönlich. Und ja, dementsprechend habe ich gesagt, ich greife dieses Jahr halt nach 2 Jahren nochmal an. Und der Outcome war ja, also unerwartet, dass er so kommt tatsächlich. Ich bin hingegangen und habe gehofft, dass ich mich irgendwie nochmal gut beweisen kann, gerade weil die Qualität extrem steigt, auch im Natural Bodybuilding, das muss man jedes Jahr einfach mal echt sagen. Und das ist dann quasi mit dem Gesamtsieg habe ich damals überhaupt nicht gerechnet. Deswegen war ich auch sehr überrascht, wenn man das auf den Videos sieht, tatsächlich, aber ja, umso besser, würde ich sagen.
Tobi, du wolltest eben was sagen. Marco hat dich einfach übersprochen. Ja.
Marco hat mich aber komplett überrumpelt.
Ins Wort fallen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob irgendwie so ein bisschen Zeit versetzt dann das
wahrscheinlich. Ich hab's nicht
wahrscheinlich.
Gehört,
Ja. Nein, er hat es jetzt eh gerade gesagt, dass ich war immer mal auf deinem Profil und habe gesehen, dass du da im Frühjahr schon Wettkämpfe gemacht hast. Also eigentlich ja schon eine ewig lange Saison jetzt sein im Endeffekt für dich. Ne?
Ja.
Das ist ja schon eine Nummer eigentlich. Und so wie ich es gesehen habe, warst du da auch relativ gut in Form. Also nicht, dass das jetzt gerade irgendwie so ein bisschen aus Offseason mal dahingestellt ist. Vielleicht hast du ein bisschen kannst du ein bisschen erklären, wie du deine Prep, weil ich weiß nicht, ob du es selber gemacht hast oder mit Coach, aber wie diese ein bisschen gesetupt war, weil im Frühjahr Form bringen und im Herbst Form bringen ist ja schon eine große Herausforderung.
Ja, tatsächlich. Also erstmal dazu, ich habe mich und werde mich, bis jetzt habe ich mich immer selbst vorbereitet. Das heißt, ich bin mein eigener Coach. Man hat ja über die Jahre dann viele Athleten etc., Coaches kennengelernt und dadurch kann man sich mal da so ein objektives Feedback holen, quasi wenn man mal den eigenen Blick verliert, was mir zum Glück relativ gut gelingt eigentlich, aber wie gesagt, selbst vorbereitet. Und ja, eigentlich der Ursprungsplan bzw. die Ursprungsidee war, dass ich im Frühjahr starte beim DBV bzw. IFBB, weil ich dort einfach groß geworden bin in dem Verband und mit meinem Kumpel, meinem Freund Mike, der mich auch immer begleitet hat bei den Wettkämpfen. Wir wollten immer zusammen einmal auf der Europameisterschaft stehen, quasi beide vorbereitet. Ich habe ihn nämlich einmal vorbereitet. Danach hat er mich vor 2 Jahren begleitet, quasi damals zur Evo Classic, wie gesagt, 2023. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt waren wir beide jeweils einmal auf Diät. Jetzt ziehen wir das einmal als Freunde quasi zusammen durch. Und ich habe aber gesagt, ich brauche und will eine neue Challenge. Und dementsprechend war mein Ziel ja eh, Richtung Herbstsaison quasi die Wettkämpfe Evo Classic, ANBF, GNBF mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, starten wir Diät halt quasi Ende letzten Jahres schon, damit ich im Frühjahr ein möglichst gutes Paket auf die Bühne bringe, was aber definitiv noch keine Endhärte ist. Das war mir tatsächlich auch wirklich von Anfang an bewusst. Aber es sollte schon ordentlich sein, also echt ordentlich. Und dann war es spannend zu sehen, wie der Körper danach reagiert, wenn man sagt, okay, ich ziehe jetzt noch durch und die Saison ist nicht im Mai beendet, sondern ich ziehe quasi durch bis jetzt Anfang November tatsächlich, um zu sehen, was man da rausholen kann. So diese, in Anführungszeichen, echte Endhärte, wenn man das mal so nennen darf. Und ja, dementsprechend die eigene Challenge gewählt, war herausfordernd, war wirklich herausfordernd. Kann ich jetzt auch sagen nach, wie gesagt, nach der Vielzahl an Saisons, dass es nochmal eine ganz andere Challenge war, diese Länge und quasi das dauerhaft rein körperlich einfach durchzuhalten, also das Diäten an sich passt, sondern einfach wirklich diese Lethargie und die nicht vorhandene Energie für so lange Zeit, gerade wenn man auch noch beruflich, privat alles noch unter einen Hut bringen möchte. Aber ja, war eine große Herausforderung, die aber dann funktioniert hat oder aber ihr gutes Ende gefunden hat, aber zum Glück ihr Ende auch jetzt.
Hm. Habt ihr dann irgendwie nach der Frühjahrsshow einen kleinen Break gemacht oder bist du dann von dort aus einfach gesagt, okay, ich war jetzt bei, keine Ahnung, 85% oder sowas und ich habe jetzt noch 15% zu holen und ich habe dafür aber halt auch noch, ja, naja, 5 Monate Zeit?
Ja, tatsächlich. Frag erstmal.
Ja, ich wollte nur wissen, ob es dazwischen eine Pause gab, weil, wie gesagt, es ist ja, jeder von uns hat ja schon, meine Prep ging ewig, Daniel, seine Prep ging ewig, Marco, du warst auch, glaube ich, ein Jahr fast auf Diät.
Ja.
Also, wir haben ja alle ähnliche oder lange Zeiträume schon durchgepreppt und die alle irgendwo mit Diet Break durchgeführt. Und deswegen würde ich einfach interessieren, ob das bei euch dann ähnlich war oder ob du das
tatsächlich
gemacht hast. So. Ja.
Ja, genau. Also bei mir gab es einen geplanten Dietbreak, den hatte ich gerade auch schon gesagt, diese 4 Wochen direkt nach dem letzten Wettkampf. Das war die deutsche Meisterschaft damals vom DBRV. Das war von Anfang an geplant, da ist ein Urlaub gewesen, 2 Wochen Italien. Und dass ich da direkt nach dem Wettkampf diese 4, 4,5 Wochen Dietbreak habe, quasi ein bisschen wieder hochgehe, um mich zu erholen einfach von den ersten 5,5, 6 Monaten Diät. Ja, 6 Monate waren es, glaube ich, insgesamt. Und da bin ich mit dem Gewicht ein bisschen wieder hochgegangen. Natürlich einfach auch, um wieder ein bisschen Energie und zurückzugewinnen, weil ich wusste, ich starte ja nicht für den Herbst mit einem Körperfettanteil, wie man sonst in der Diät startet, sondern ich stand ja mit einem gewissen KFA schon auf der Bühne und habe dann da für den Juni den Urlaub genutzt, um den Kopf freizukriegen, ein bisschen das Leben mal wieder zu genießen, aber nicht zu eskalieren, um dann mit einer sehr guten Ausgangslage quasi wieder zu starten für den Herbst.
Hast du da so ein paar Eckdaten?
Ja, also, tatsächlich.
Wo du gestartet bist mit der Diät, das hat mich jetzt mal interessiert. Erstmal, wie groß du bist, ja, wo du gestartet bist vom Gewicht mit der Diät, wo du beim ersten Wettkampf warst, wo du dann nochmal rausgekommen bist und wo du jetzt am Ende warst. So einfach, um das mal so ein bisschen in Zahlen zu bemessen.
Ja, die weiß ich tatsächlich aus dem Kopf. Man ist ja immer so ein kleiner Zahlen-Nerd, gerade so in dem Sport wird man das irgendwann extrem, da muss man sich mal irgendwann wieder im Privatleben verlösen können. Aber ja, ich habe mein Höchstgewicht war Anfang Oktober letzten Jahres bei 103, also 102,6 Kilo. Und ich werde gemessen auf den Wettkämpfen, je nachdem um welche Uhrzeit, je nachdem wie viel Flüssigkeit man drin hat etc. Irgendwas immer um die 1,80 Meter plus minus einen Zentimeter so in dem Dreh. Also alles so 1,79 bis 1,81 ist wirklich, je nachdem wann da die Messung ist und mit welchen Umständen man da hinkommt. Also in dem Dreh 1,80. Hab dann mit diesen knapp 103 Kilo begonnen. Vordiätet, dass ich so bei 97 am 1. Januar war, wo ich dann die offizielle Prep für mich gestartet habe, aber quasi schon mal 5-6 Kilo abgeworfen am Ende des letzten Jahres. Und dann stand ich bei meinem ersten Wettkampf im Frühjahr, das war, also bitte keine Bilder sich raussuchen, das war damals bei dem Mr. Universe Liechtenstein. Da wollte ich eigentlich nur als Begleitung für Mike, also für meinen Freund mitfahren und dann haben wir gesagt, ich bin eigentlich schon ganz gut in Form, stelle ich mich mit auf die Bühne. Hatte ich da auf die 1,80, glaube so um die 85, 86 Kilo aus der Diät noch und bin jetzt da im Frühjahr am Ende 2-3 Kilo leichter gewesen nochmal davon, also irgendwo in dem Dreh 82, 83, irgendwie so. Und jetzt am Ende der Prep, wo ich wirklich quasi das Lowest in war, außer Diät raus, ich meine 80,2, 80,6 Kilo und beim Entladen stand dann einmal 79,0. Also, aber das war halt dann das Entladende am Mittwoch vorm Wettkampf.
Hört sich aber nach einer ziemlich guten Timeline an. So, jetzt einmal von den groben Eckdaten. Also
auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass du eben in den letzten Monaten wahrscheinlich nur 2 bis 3 Kilo wahrscheinlich so irgendwie plus minus verloren hast, dann war die Zeit ja vom Tagesdefizit relativ angenehm, in Anführungsstrichen. Wie war das so für dich? Ich denke mal am Anfang, also in der ersten Hälfte, also zu den ersten Wettkämpfen, musstest du schon stärker pushen, hattest ein stärkeres Defizit, nehme ich mal an, und am Ende raus nicht. Hast du da einen krassen Unterschied gemerkt? Natürlich, der KFA sinkt auch, was natürlich wieder voll dagegen grätscht. Aber kannst du trotzdem ein Resümee ziehen, ne, von der Skala Erschöpfung, wie angenehm oder wie hart die Prep ist? Kannst du das einordnen? Ja.
Also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, das Defizit entscheidet nicht unbedingt darum, wie es mir geht, weil das ist ja selbst gewählt, so eine Diät zu machen. Es entscheidet wirklich der Körperfettanteil und wie lange man sich darin befindet. Und am Anfang des Jahres war ich halt noch schlicht und ergreifend fetter. Das heißt, da war das höhere Defizit auch einfacher einzuhalten und eine höhere Abnehmrate pro Woche. Damit hatte ich relativ wenig bis gar keine Probleme, muss man im Frühjahr wirklich sagen. Und nach diesem Diet Break im Juni hatte ich so auch wieder diese 86 plus minus, also da bin ich ja in diesem Monat durch auch Wasser etc. 3-4 Kilo nochmal hochgegangen. Das heißt, ich hatte jetzt am Ende 5-6 Kilo abzunehmen und ich konnte zum Glück das Defizit sehr gering halten, relativ, weil es einfach strecken konnte auf die Zeit. Aber da ich auch wusste, dass ich tiefer gehen muss als im Frühjahr, weil ich eine bessere Form haben wollte aus eigenem Anspruch, bin ich da trotzdem komplett quasi drin geblieben. Aber bei mir ist Defizit nicht ausschlaggebend unbedingt, was Lethargie etc. angeht, was den Hunger angeht natürlich schon, sondern eher dieser niedrige KFA, der war am Ende schon echt, echt zehrend.
Ich denke, sag mal als Beispiel, du hättest am Ende ja in kürzerer Zeit das Ganze machen müssen, dann hättest du ein stärkeres Defizit fahren müssen. Ich glaube, dann geht es einem vom Wohlbefinden nochmal deutlich schlechter. Aber man hat natürlich nie den Vergleich, ne? Man hat ja nie,
ja.
Man macht ja immer nur das Beste aus der Situation. Aber trotzdem interessant, dass du sagst, okay, die Endphase, auch wenn das Defizit nicht hoch ist, ist trotzdem, ne, aufgrund des KFAs sehr eklig. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Ich denke, bis zum gewissen Grad geht's und dann irgendwann merkt es halt fast jeder, außer vielleicht Max Melchert.
Aber das, ja, der halt ist besonders.
Richtig reinschlägt, ne?
Ja, absolut.
Wo warst du dann verhältnismäßig kalorisch? Jetzt von dem zweiten Teil der Prep, obwohl du ein niedrigeres Defizit gefahren hast, bist du wahrscheinlich genauso kalorisch gefahren wie vorher, tendenziell wahrscheinlich am Ende sogar nochmal tiefer, ja. Weil
tatsächlich ist, ja.
Die Frage kommt daher, weil, also gerade wenn man so eine lange Prep macht und wenn du auch vor allem rauskommst aus dieser ersten Saison, ne, also mit deinem ersten Wettkampf, dann nochmal einen Urlaub machst, dann die Form, die sieht ja wahrscheinlich danach erstmal nach einem Monat richtig aus, als hättest du gefühlt noch diätet, ne? Also so, da bist du ja so zugelaufen dann einfach, keine Ahnung, Wasser verteilt sich halt anders. Vorher hast du ja auch Wasser irgendwie wahrscheinlich standardisiert, trotzdem so für den ersten Wettkampf irgendwo und Salz standardisiert. Und dann gehst du nach Italien, Urlaub, haust dir da erstmal ein paar Pizzen rein mit wahrscheinlich der dreifachen Menge an Salz. Und da kommst du wahrscheinlich zurück und denkst so, oh Gott, also ist das nochmal zu retten. Und das ist tatsächlich auch so eine gewisse Angst, die ich irgendwo habe, dass ich, wenn man schon eine gewisse Härte immer hat, dann hormonell in diesem Monat schon einiges verschiebt, sodass du einfach gar nicht mehr reinkommst, um halt weiter zu preppen. So, das ist wirklich, ich glaube, dadurch, dass du halt erfahrener Athlet bist, wenn du jetzt sagst, okay, das war die sechste Season, dann kann dein Körper das nochmal besser tolerieren, aber das wäre auf jeden Fall bei einem First-Timer extrem risikoreich, das überhaupt zu versuchen.
Ich auch tatsächlich. Also ich würde wirklich, das, was du sagst, das vieles sehr richtig. Ich würde das absolut keinem First-Timer empfehlen, das so zu machen, sondern lieber einem First-Timer von Anfang an für eine für einen Wettkampf oder quasi für eine Season, den dementsprechend mit ordentlich Vorlaufzeit, Dietbreaks, meinetwegen geplanten Dietbreaks, was anderes ist, eine Season machen. Aber ich selber, wie gesagt, ich wollte für mich diese zusätzliche Challenge haben und es stimmt. Ja, die Form sieht dann mit den 3-4 Kilo, die ich mehr hatte, anders aus im Spiegel, diese 86 Kilo, als die 86 Kilo von dem Standpunkt Mitte März zum Beispiel, schätze ich jetzt grob, wo ich das Gewicht hatte. Das sah komplett anders aus. Es ist super spannend, auch wie sich die Fettverteilung verändert, wo man sonst einlagert und wo ich dann in dieser Phase eingelagert habe. Das gerade, man kennt es, also ich glaube, ihr kennt das alle, gerade so nach einer Season, wenn man da mal ein paar Kalorien mehr isst, das ganz schnell die Mitte ganz schön verwäscht. Was das ist, was man auch am häufigsten sieht, was einen dann wieder mental am meisten herausfordert, war bei mir ähnlich. Aber einfach aufgrund dessen, dass ich wusste, wie schwer ich gerade bin und wie viel Gewicht ich quasi verlieren muss, um in diese Endform zu kommen, hat mich das mental entspannt im Sinne von, ich weiß, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin und das einfach auf dem Papier einfach nur einhalten muss, auch in der zweiten Phase jetzt.
Und das hat auch soweit gut geklappt. Wie lange hat das gedauert, bis ich das dann nochmal reguliert hatte? Also so, weil das ist auch immer so ein bisschen so der Pain halt, ne? Also ich denke auch, dass beispielsweise, wenn man jetzt, also ich kann mir schon vorstellen, wenn du beispielsweise 25 jetzt im Herbst gestartet bist, wenn du so 4 Monate hast, wo du wirklich so leicht hochgehst, ne, oder 5 und dann im März nochmal in eine Prep reingehen würdest, dass das grundsätzlich schon funktionieren würde, auch Neddy. Natürlich, die Form wahrscheinlich besser wäre so im nächsten Jahr. Ich denke, da passiert einfach zu wenig in dieser Zeit, aber dass es schon möglich wäre, aber ab wann hast du gemerkt, okay, es geht wirklich in die Richtung, wie ich es haben möchte? Und weil, also keine Ahnung, wenn da so 4, 5, 6 Wochen oder so vergehen und es passiert einfach halt gefühlt in diesem Bereich halt nichts, ne, dann fragt man sich ja auch irgendwann, gibt das nochmal was, oder?
Ja, das ist ein Wunderpunkt tatsächlich. Also dadurch, also ja, im Sinne von, also jetzt im Nachhinein retrograd betrachtet, kann ich sagen, es hat funktioniert, aber ich kann auch ehrlich sein, also der hormonelle Haushalt hat sich offensichtlich ganz gut im Urlaub regeneriert und ich dachte jetzt, eigentlich, ich fühle mich top nach diesen 4 Wochen, es fühlt sich alles wieder gut an, ich habe diese Lethargie abdecken können in Italien und im Urlaub dort, aber wow, kam das nach 1 Woche, 1,5 Wochen direkt wie die Breitseite hat der Körper, also es war wirklich so, der Körper hat von jetzt auf gleich wieder gesagt, alles klar, du bist gerade wieder im Defizit, ich will das nicht, das kam wirklich sehr schnell wieder. Aber die Form war nicht entsprechend zu dieser Lethargie. Und das war halt, die dann ganz schnell wiederkam. Und das war dann mental schon schwierig. Da kennt der ein oder andere Athlet, hat von mir auch ein paar Nachrichten bekommen, wo es dann darum geht, ich weiß nicht, ob bis zum Herbst quasi die Form wiederkommt, weil genau das war so 3, 4 Wochen, 5 Wochen hat sich entweder auf der Waage noch nicht so viel getan, trotz des eingehaltenen Defizites oder halt die Mitte, die halt ganz anders aussah beim gleichen Gewicht wie gesagt, zum Frühjahr. Und da habe ich selbst gesagt, ich ziehe einfach zu 100% durch und guck, was am Ende rauskommt, weil ich mehr als 100% geben kann ich nicht. Mehr als alles pushen, was geht irgendwie, ohne dumme Entscheidungen zu treffen, funktioniert nicht bis zum Herbst. Und ich habe darauf mehr oder weniger vertraut, weil ich darauf vertrauen musste. Und es hat dann so, lass mich lügen, so einen Monat bis 1,5 Monate gedauert, bis dann die Form auch entsprechend so aussah, wie das Gewicht auf der Waage es quasi wiedergespiegelt hat. Und dann, ab dann ging es auch.
Hast du in diesen, ich sag mal, 1,5 Monaten oder ja 6 Wochen ungefähr dann nochmal das ein oder andere Mal die Kalorien nach unten hin anpassen müssen, dass noch mehr passiert?
Tatsächlich Ja, ich bin quasi eingestiegen von den Kalorien grob dort, wo ich im Frühjahr mehr oder weniger aufgehört habe, weil ich da im Frühjahr ein bisschen hochgefahren habe von den Kalorien, weil ich dann irgendwann zu schnell abgenommen habe. Aber ja, die Kalorien sind runtergefahren, weil einfach, habe ich ja gerade selbst gesagt, die Lethargie und so schon hochging. Das heißt, dieser alltägliche Verbrauch der Need war halt nicht mehr so hoch. Schritte pushen ist schön, die kann ich auf dem Papier sehen, aber wie viel ich jetzt mit meinen Händen wackel am Tag oder sonst was oder dann doch mal lieber liege, als mich hinsetze oder so, das war ja nicht alles unbedingt messbar. Und dadurch musste ich die Kalorien ein bisschen weiter runterschrauben und war im Endeffekt jetzt am Ende auch tiefer mit den Kalorien als im Frühjahr, habe aber nicht so viel oder nicht so schnell abgenommen wie im Frühjahr. Ist einfach so.
Warst ja aber auch im Conditioning nochmal ein ganzes Stück tiefer. Also dahingehend.
Ja,
ist dann finde ich immer der Trade-off, den man da eingehen muss, dann okay, wenn man wenigstens auch dafür belohnt wird. Also ich meine, bin ich jetzt auch 100%. Gespannt, wie lange du brauchst Post-Prep, bis du wieder bei 100% bist. Wenn man so lange auf Prep ist, weil davon können wir, glaube ich, auch alle drei ein Lied singen, dass der Körper doch ein bisschen länger braucht, wenn man A, so lange auf Prep war und B, halt auch so hart. Ne? Weil da ging ja, glaube ich, nicht mehr so viel weg jetzt von dem Endpaket. Ich glaube, das war schon alles ziemlich peeled. Da können wir jetzt drüber quatschen, wie es dir geht, aber bin ich trotzdem gespannt, mit welchem Tempo sich der Körper erholt. Ja, hast du da vielleicht ein paar Insights, wie du jetzt deine Post-Prep-Phase gestaltest? Also bist du eher so der Typ, erstmal rein und schauen, also erstmal Kalorien hoch und Form ist mir egal, oder bist du auch eher so der Kandidat, okay, ich mach das alles auch zwar schnell genug, aber immer noch nachhaltig, weil geht da irgendwo um die Gesundheit.
Ja, also ich bin der Typ, der wahrscheinlich genau dazwischen ist. Also ich sage zum einen, ich muss aus diesem niedrigen Körperfettanteil raus, weil es einfach nicht gesund ist. Und deswegen halte ich persönlich, wenn man wirklich so tief war, nichts davon, eine Reverse-Diet zu fahren und dann die Kalorien irgendwie 300 Kalorien hochzutapern. Und eigentlich ist man immer noch im Defizit, nur weniger. Das hört man ja relativ häufig, oder die gehen erstmal auf Erhalt. Sondern bei mir ist es so, dass ich sowieso immer meine Standard-Meals einfach beibehalten habe und einfach da die Menge an der Carb-Quelle, also jetzt, sei es die Haferflocken, Reis oder sowas, zum Frühstück, Mittagessen erhöht habe und dann abends das relativ flexibel gestalte. Dadurch, dass und dann achte ich einfach auf die Kalorien plus auf ein bisschen, also und auf die Waage, um zu gucken, dass das nicht eskaliert, dass ich jetzt nicht die 103 Kilo in diesem Jahr wieder knacke. Das ist jetzt nicht der Plan, sondern dass ich mich jetzt erstmal so einpendel, dass ich hormonell wieder funktioniere, dass ich von der Leistungsfähigkeit wieder funktioniere, weil das ist das, was mir am meisten gefehlt hat, tatsächlich wirklich. Und so, dass ich glaube, das kennt jeder von euch dreien, dass das Hungergefühl sich mal ein bisschen legt, das braucht einfach seine Zeit. Das heißt, es ist egal, wie viel ich jetzt esse, auch, ich meine, jetzt ist es wie lange her, 1,5 Wochen, ich bin ja nicht satt durch Sättigung, sondern einfach nur, weil der Magen dann irgendwann voll ist. Und das Wissen darum, dass dieser Umstand noch ein bisschen länger anhalten wird, lässt mich einfach daran, dass es einfach keinen Sinn macht, mir jetzt jeden Tag hier 20.000 Kalorien reinzuschrauben. Aber wenn ich dann mal essen gehe, gerade hier, wo ich lebe, dann tue ich das auch gerne. Aber ich versuche so diese Waage zu halten, dass ich gerade unter der Woche relativ konstant bin mit dem, was ich esse. Und dann, wie gesagt, wenn irgendwelche Events anstehen oder sonstiges, ich da aber nicht sage, oh, ich darf jetzt aber nicht, so nach dem Motto.
Also wie hast du denn initial jetzt angehoben? Also trackst du irgendwie noch was oder sagst du einfach, du machst es nach Gefühl halt statt 100 Gramm von 150 oder ohne, dass du da jetzt groß noch auf Tracking achtest?
Na, also
weil das ist auch immer so Post-Prep, immer so ein Ding, wo ich finde, wenn man von erfahrenen Athleten einfach sich, glaube ich, jeder, der hier zuhört, einfach mitnehmen kann.
Ja.
Wie kann es auch funktionieren?
Also ich persönlich, weil das ist mir schon passiert damals, deswegen mache ich es nicht nochmal so. Die größte Gefahr sehe ich darin, jetzt sofort aufzuhören zu tracken, weil man sich dann selbst, wenn man es nicht auf dem Papier sieht, dann hat man es nicht gemacht, so nach dem Motto. Das habe ich selber bei mir bemerkt und auch mit anderen Athleten, mit denen man dann spricht, weil wenn ich es dann nicht getrackt habe, dass ich 3 Ben & Jerry's gegessen habe und eine Pizza bei Domino's, dann war es ja gar nicht so viel, so nach dem Motto. Aber also ich tracke ganz normal das, was ich esse, weiter. Und wenn ich dann an einem Abend statt bei den geplanten, weiß nicht, 3,5 bei 4,5 oder so gelandet bin, ich aber eh noch gesättigt bin, dann fällt das Frühstück ja ausgleichend im gewissen Maße, aber jetzt nicht übertrieben, dieses Shiften von Kalorien von Tag zu Tag, fällt dann am nächsten Tag ein bisschen geringer aus. Einfach so, dass die Zunahmerate auf der Waage, die ich einfach, das bleibt einfach dabei, ich stelle mich jeden Morgen auf die Waage, dass das in einem humanen Rahmen bleibt einfach, bis ich aus dieser Phase raus bin, dass ich sage, okay, jetzt bin ich vom Körperfettanteil und von der Energie in dem Niveau, wo ich auch einfach den 100% kontrollierten Aufbau fahre, ohne dass ich diese Gefahr habe von irgendwelchen Binge-Anfällen oder sonstiges, weil ich halt einfach dieses Hungergefühl immer noch zu 100% besitze.
Finde ich aber gut. Also gerade so das Thema Tracking, man kann da sicherlich drüber streiten. Es gibt so und so Typen, es gibt da keinen falsch oder richtig. Aber ich glaube, man kommt da eben aus einer Prep, man trackt alles. Dann wirklich das alles aufzugeben, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Man sollte wahrscheinlich schon einen lockeren Ansatz wählen. Aber das komplett aufzugeben, sehe ich auch nicht für so sinnig an. Weil wie du sagst, das ist dann wirklich so, dann isst man was und man hat es eben nicht schwarz auf weiß. Ist nochmal so eine kleine Kontrolle. Man isst vielleicht auch dann mal mehr, aber nichtsdestotrotz hat man immer so eine Grundlage an Zahlen und Daten und verschenkt da dann nicht so viel Potenzial. Und ich glaube, so direkt nach einer Prep ist es auch nicht richtig, das alles direkt aufzugeben. Ne? Es sei denn, man sagt, ich will nie wieder Wettkämpfe machen und mir ist sowieso alles egal. Aber vieles aufzugeben direkt danach ist, glaube ich, noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ne? Man sollte sich erst ein paar Kilo zunehmen, ein paar Wochen oder ein paar Monate vergehen lassen, das dann immer noch lockerer zu nehmen. Das ist einfach nachhaltiger, weil sonst neigt man wirklich dazu, zu schnell zuzunehmen.
Das schreibe ich so.
Ich muss auch sagen, René, also erstmal dicke Props für dieses Self-Coaching, was du da jetzt betreibst. Also so, es war jetzt nichts, also wirklich gar nichts in dem, was du bisher in 26 Minuten erzählt hast, wo ich jetzt gesagt hätte, würde ich anders machen. Oder hätte ich anders verspürt oder so. Ne? Das war so ganz objektiv. Also es spricht ja quasi dafür, dass du dich auch sehr, sehr gut selbst coachen kannst, weil also so, wenn du das alles auch so einhältst entsprechend und die Anpassung dann auch richtig gemacht hast, wirklich, dann ist das der, glaube ich, beste Weg für dich auch gewesen in dem Moment. Also kann ich jetzt so objektiv mal gerade sagen, so, weil es doch schon sehr, sehr interessant ist. So, es denkt die ganze Zeit, jo, mache ich auch so. Ja, will ich, glaube ich, auch so machen. Schon sehr interessant. Also bist da auch im Thema schon ziemlich deep drin, würde ich mal sagen. Ne? Also beschäftigst dich wahrscheinlich doch auch schon recht viel freizeitmäßig damit, oder?
Auf jeden Fall. Ja, also das hat, wie gesagt, der Sport hat bei mir vor 13 Jahren angefangen. Ist ja nicht so, dass ich seit nach 3 Jahren irgendwie das erste Mal jetzt gerade das erste Mal auf der Bühne stand und irgendwie mal gucken, wie es funktioniert, weil ich 3 YouTube-Videos gesehen habe, sondern das hat damals wie mit dem Wissen, was vor 13 Jahren, wo 2, 3 YouTuber existent waren, so, aber man hatte die Infos noch gefühlt von, weiß nicht, Team Andro oder so geholt und dann irgendwann einfach so ein Interesse, ich habe einfach ein Interesse dafür entwickelt, weil ich es wahnsinnig spannend fand und dann habe ich angefangen, neben den klassischen YouTube-Videos oder was man sonst gelesen hat, sich tatsächlich Bücher zu besorgen etc., gerade in der Anfangsphase und dann immer up-to-date zu bleiben, aber einfach nur aus dem eigenen Interesse raus, was kann ich aus mir noch rausholen, was kann ich verbessern, weil ich wollte einfach nicht nur zum Sport gehen, zum Training gehen und mal gucken, was passiert, sondern wenn ich was mache, so bin ich halt persönlich, dann will ich halt das Beste für mich rausholen und dadurch kam einfach dieses Interesse. Und dass jetzt der Outcome rein von den Wettkämpfen so ist, ist auch viel Genetik etc., aber definitiv, das war halt so eigenes Interesse, sich da vorzubilden.
Plus gutes Umfeld, schätze ich, oder? Wenn du da Kollegen hast, die mit denen du schon so halb gepreppt hast oder der eine betreut dich, der andere, du betreust ihn so ein bisschen. Weil ich finde, das macht halt auch immer einen großen Unterschied. Gerade wenn man sich so ein bisschen selber betreut, klar, kann man das sicherlich bis zu einem Punkt, aber so ein bisschen Sicherheit abholen von dem einen oder anderen, dem man vertraut, ist, glaube ich, auch gerade an so, es gibt ja immer wieder so Momente, wo man mal zweifelt oder wo man einen schlechten Tag hat oder wo man dazu tendiert, was zu tun, was man vielleicht nicht machen sollte. Ich glaube, dann hilft Umfeld halt auch schon extrem, wenn du da Leute hast, die halt auch gut sind in dem, was zählt halt bei dem Sport.
100%, aber also ich muss ehrlich dazu sagen, dieses Umfeld, quasi, dass ich mir da diesen objektiven Eindruck von außen geholt habe, ist auch ehrlich gesagt erst vor 2 Jahren so gewesen. Davor habe ich das wirklich komplett autark gemacht. Ich war halt noch jung und ein bisschen naiver und dementsprechend war der Outcome war damals sehr gut, aber die Qualität ist definitiv nochmal gestiegen, seitdem man da auch mal sich ein bisschen öffnet und nicht nur die eigenen Scheuklappen auflässt zu 100%.
Ja, cool. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal ganz kurz nochmal zu der Season, also zu der Saison selbst reingehen. bei der Herbstsaison bist du mit der GmbF dann auch gestartet, hast ja gesagt, so aus der Diät noch rausgestartet. Was waren deine Ziele? Du hast jetzt gesagt, letztes Jahr Evo Classic, nee, vor zwei Jahren, vorletztes Jahr war das, ne, 2023 Evo Classic. Bist du da eigentlich mit dem Niklas gestartet?
Nee, ich war in der Medium-Klasse. Okay. Niklas war ja toll.
Ja,
und vor mir war, ne? Ja, genau, bei Stefan Thar, der ja auch jetzt gerade absolut abgerissen hat, die Saison tatsächlich, ja, im Bodybuilding. Mhm. Er hat den Sprung quasi in die größere Klasse gewagt und ich habe ihn beerbt in der Classic.
Mhm.
Ja, genau. Also es war damals hinter Stefan, also auf Platz 3, den Namen des Athleten dazwischen weiß ich gerade nicht. Genau.
Aber ja, ist auch keine Schande. Also Stefan sah damals auch schon echt sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Ja, und was waren so die Ziele, die du jetzt für die Saison hattest, so, wenn du damals den dritten Platz gemacht hattest?
Also das Ziel war, man ist ja immer das Ziel, was man sich insgeheim wünscht, aber das eigentliche Ziel war, also rein von der Saison, vom Wettkampf, war es die Evo Classic. Ich habe mir gesagt, ich will nochmal auf diese Evo Classic stehen, weil es einfach ein wahnsinnig grandioser Wettkampf war von der Organisation, von den Möglichkeiten, von dem, wie es da einfach funktioniert hat vor Ort. Und gleichzeitig hat sich es irgendwie so angefühlt, aufgrund des Feedbacks auch damals 2023, dass da mehr möglich gewesen wäre, zumindest, dass ich kompetitiv bin. Und dann habe ich den Aufbau nach 2023 sehr ernst genommen, quasi bis zum Start der nächsten Diät und dachte halt irgendwie, ich habe gehofft, dass ich ein Rematch habe gegen Stefan, er ist ja dann ins Bodybuilding gegangen, wirklich, wir hatten auch darüber viel Kontakt und dann sagt er mir auf einmal, nein, ich starte im Bodybuilding, aber dass ich quasi mich nochmal selbst messen kann, okay, wenn ich mehr raushole, weil ich habe einfach gesehen, 2023 war es ein gutes Paket, was ich auf die Bühne gestellt habe, aber nicht perfekt. So nach dem eigenen Anspruch und einfach von dem Körperfettanteil etc., was möglich ist. Deswegen war mein Ziel dieses Jahr, also vom Wettkampf die Evo und da insgesamt geheim die Hoffnung, vielleicht Richtung Klassensieg schielen zu können oder sich zumindest nochmal beweisen zu können in dem Alter, wo man jetzt ist, neben den ganzen Neuen, die danach kommen mit wirklich echt heftiger Qualität, was man auch immer so auf dem Qualifier 10 Wochen vorher sieht. Und gleichzeitig dazu hatte ich halt bei der GNWF war die einzige Möglichkeit für mich, einen Doppelstart zu machen. Und da ich in meinem Leben mit der Men's Physik gestartet habe, dann in die Classic rübergegangen bin, aber im Herzen einfach Bodybuilder bin, also rein vom, wie ich den Sport lebe, habe ich gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben zumindest in der Bodybuilding-Klasse auf der Bühne stehen. Deswegen habe ich gesagt, melde ich mich bei der GNWF an. Die war aber direkt 7 Tage vor meinem Ziel, meinem eigentlichen Ziel der Diät, der Evo Classic. Und deswegen habe ich mich da wirklich aus der Diät raufgestellt. Thema Peaking innerhalb von 7 Tagen, wenn man auf einen Wettkampf einen Fokus setzt. Und die ANBF hatte ich mich von Anfang an angemeldet, einfach weil ich verfolge ja auch die sozialen Medien und habe einfach von so vielen gehört und gelesen und in Videos gesehen, dass das ein wahnsinnig toller Wettkampf einfach sein soll. Und dann wollte ich den einfach mitmachen. Also da war tatsächlich dieser Gedanke, Pro-Card oder wie auch immer, oder Gesamtsieg noch gar nicht irgendwie präsent. Der Gedanke kam erst nach dem Sieg der Evo Classic tatsächlich, nach dem Overall, dass da vielleicht doch mehr möglich ist. Also tatsächlich erst 3 Wochen vorher angemeldet, aber schon ein halbes Jahr vorher.
Und jetzt, ja, Tobi, mach du.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt alle Wettkämpfe, sich so ein bisschen Revue passieren lässt, was war für dich so in Summe, unabhängig von den Results, einfach so vom Vibe her oder vom Erlebnis, das größte Ding? Weil das ist ja für uns auch immer so ein Thema. Ja. Ah, okay, geil. Ja.
Also genau die gleiche Frage, die wurde mir jetzt schon häufiger gestellt. Rein emotional war es eigentlich die Evo Classic, muss ich sagen, weil ich dafür 13 Monate Vorbereitung gemacht habe.
Kann man denken, ja, voll.
Es war einfach so, von Anfang an war klar, nach diesen 13 Monaten, das ist das Ziel, worauf ich hinausarbeite. Und dann kommt dieser wahnsinnige, surreale Outcome daraus mit dem Overall, also nicht nur mit dem Klassensieg. Dann aber auf einmal innerhalb von 3 Wochen, deswegen, wir nehmen den Podcast gerade 10 Tage nach der Prep auf, dann zur ANBF zu fahren und da dann eine Profilizenz zu bekommen, womit man quasi indirekt gesagt bekommt, alles klar, misst dich mal nochmal mit einem anderen Kaliber vielleicht. Also du hast zumindest die Möglichkeit oder die Option, dass das vielleicht kompetitiv ganz gut möglich sein könnte. War jetzt im Nachhinein einfach auch, weil der Wettkampf, man muss sagen, die ANBF ist ein, also ich weiß nicht, wie ihr jetzt persönlich dazu steht. Ich fand die von vorne bis hinten super organisiert. Das Timing hat gestimmt, ein riesen Backstage-Bereich, was ich noch nie in so einem Ausmaß gesehen habe irgendwo. Und einfach so von der Stimmung vor Ort, von den Menschen und von diesem Gefühl, dass ich quasi jetzt gegen Lukas direkt in der Klasse starte, also Lukas Trentin, der mich auf der GNBF, wo ich mich ja aus der DT, wie gesagt, draufgestellt habe, im Overall besiegt hat. Und dann konnte ich jetzt ihn bei der ANBF im direkten Duell, also nicht, weil er ja im Gesamtsiegerstechen nicht dabei war bei der Evo Classic, im direkten Duell bei der ANBF quasi mich vor ihm platzieren. Dadurch war das irgendwie nochmal ein ganz anderes subjektives Glücksgefühl, würde ich einfach mal sagen. Und ja, genau. Also ich kann es gar nicht genau sagen. Irgendwo von der Zeit her, die Evo, vom Wettkampf war die ANBF mindestens mal gleichwertig, würde ich sagen.
René, mir ist jetzt gerade was in den Kopf gesprungen, weil du jetzt gesagt hast, gegen Lukas Quinten bist du ja gestartet. Ist eigentlich der Malte, der Evo die Klasse gewonnen hat, ist er auch bei der ANBF gestartet? Gemacht.
Nein. Malte hat nach der Evo seine Diät beendet.
Das ist der Wahnsinn, ja. Das habe ich auch erfahren, das ist crazy.
Ja.
Schade. Nur Evo gemacht. Der hat ja auch sonst gar keinen Wettkampf gemacht, der hat nur Evo gemacht.
So. Also irgendwie finde ich es auch geil.
Ja, der also kam so, und siegte.
Ja, dass man sich einfach auf so eine Sache auch fokussiert, weil ich finde, das ist mittlerweile auch so ein bisschen random geworden, dass man einfach jeden Wettkampf mitnimmt, so der irgendwie auf der Agenda steht. So und dann auf 4 von 5 Shows irgendwie so halb gehängt da steht, weil man einfach keinen mehr wirklich fokussiert, so und irgendwie bei jedem pieken will und so. Also dann lieber halt einen Wettkampf, ja, kam, sah und siegte mäßig halt. Finde ich an sich auch gut. Für die Erfahrung, ich glaube, der ist ja auch schon mal gestartet, ne, deswegen erfahrungstechnisch so hat er wahrscheinlich schon ein bisschen was gemacht, aber schade, ja. Krass.
Aber finde ich auch krass, du hast ja auch in Anführungsstrichen nur 3 Shows gewählt. Es gibt ja Athleten, die machen mittlerweile 5, 6 Shows. Tobi hat auch einige, die starten wahrscheinlich immer noch jetzt, oder sind noch auf.
Muss ich aber einhaken, das ist nicht auf meine Empfehlung hin. Das muss ich einhaken, weil ich bin ja auch der Typ, der sagt 3 Wettkämpfe für First-Timer maximal und selbst für Profi oder Volksstunde 4, höchstens 5. Alles, was darüber hinausgeht, ist ja Bullshit. Ja.
Aber auch 5 gar ist nichts. Schon...
Also 5 ist auch ehrlich, schon eigentlich, wenn das einer davon Warm-Up ist, der irgendwann war, weißt du, ich meine, das ist.
Also ich habe auch jetzt nach der letzten Season gesagt, ohne Scheiß, also 5, das war viel zu viel. Nach 3 hatte ich schon keinen
Bock mehr. 3 bis 4 so Maximum. Also wirklich. Wirklich.
Ja.
Vor allem, du bist auch wirklich nur schlechter.
Ja, so.
Ich war schon vor dem ersten schon durch. Nur vor dem ersten war ich schon weg, Alter.
Nee, aber man muss echt dazu sagen, ich sag's den, du, Daniel, du kennst es ja selber, bei dir ist es ja nicht anders. Und man sagt es den Leuten schon vor der Saison und man sagt es dann auch nochmal drin, nee, mach dir nicht mit, weil, ja, und denke ich immer so, was, also ich weiß nicht, was die Leute antreibt, dann außer dieses, okay, ich bin gerne auf der Bühne, weil ja gut, macht uns allen Spaß hoffentlich, aber warum machst du dann nochmal 3 Shows, verplemperst dein Geld, nur auf.
Das Ding ist halt auch so bei diesen Shows, die halt einfach auch, also so bis irgendwo geplant sind. So du als Coach, du musst ja irgendwo auch planen, was sind so deine Main-Shows. So, ne, wo willst du dich drauf fokussieren? Aber die Leute, das größte Problem, was ich da halt eben sehe, wenn die dann halt eben früher schon auf eine Show gehen, entweder sind die halt eben dann im August, September wirklich schon sehr gut, ne, weil sie da einfach auch dann auch schon gut aussehen wollen und faden dann hinten raus einfach weg. So, und das ist bei 4 von 5 der Fall. Oder die sind bei den ersten Shows nicht gut und denken sich dann, oh ja, warum habe ich da halt noch nicht das Conditioning gebracht, aber werden dann hinten raus gut, so, ne? Also so, ich habe beispielsweise jetzt auch 4, die jetzt hinten noch die Ben wieder machen, so am Ende. So, und da kam auch immer mal wieder halt die Frage, ja, müssen wir halt eben nicht mehr pushen und dies und das so. Und die sind jetzt eigentlich an einem richtig guten Zeitpunkt, so seit Evo, ja, wo man sagen kann, okay, jetzt langsam kommt die Form halt eben auch, die man haben will. Aber da sind es halt auch nochmal 6, 7 Wochen oder so bis zu dieser letzten Show. Und ist ja klar, dass halt im September, ja, wenn du dann hinten raus halt eben wirklich so da stehen willst, ja, bei den Main-Shows, bei den eigentlichen Main-Shows, dass du im September dann nicht so aussiehst. Und mit dir hatten wir es ja auch, Tobi, so, ne, du hast ja auch viele schon gehabt, die echt früh schon sehr, sehr gut aussehen, aber irgendwann ist dann halt auch einfach die Luft raus. So, und das, keine Ahnung, ich glaube, du musst irgendwie selbst Coach sein, glaube ich, ne, oder ultra reflektiert, dass du das wirklich einordnen kannst, weil ansonsten gehst du immer davon aus, du kannst einfach bei jeder Show irgendwie nahezu eine 9 von 10 halt Nadel. Aber das geht funktioniert halt nicht, leider so nicht. Und wenn das nur an der Farbe schon scheitert, weil du es nicht mehr richtig gepeelt bekommst, so, ne, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, auf 7 Wochen nur statt halt eben 14 Leg Days hast du halt 7 Leg Days, ne, weil die Beine halt nicht mehr richtig trainierst, so. Irgendwann ist halt vorbei.
ich denke auch echt, dass das mit einer der Hauptgründe ist, warum die Leute dann hinten raus, wenn sie schon früh gut in Form waren, harte Training dann doch irgendwo fehlt. Weil ja, du kannst mit 2 RRs theoretisch deine Muskelmasse erhalten. Wie ist es, wenn du halt 30 Wochen auf Prep warst und 5% KFA hast? Reicht's dann noch? Ja. Wahrscheinlich nicht, ja. Was ich meine. Und das ist halt, das ist alles so, das checken Leute nicht, weil die dann denken, ja, okay, ich krieg mehr Essen und ich trainiere hart theoretisch, aber das kannst du dann 3 bis 4 Mal machen, aber wenn du es halt 6, 7 Mal machst, dann ist halt einfach 3 Mal zu viel. So.
Ja, ich glaube, auch früher war es ja eben eher Standard, sag ich mal, weniger Shows zu machen. Da hat man 1, 2 Shows vielleicht gemacht, dann war gut. Natürlich war die Auswahl und so nicht da und auch nicht diese guten Shows. Aber wenn man jetzt natürlich ein paar Beispiele und Charaktere, die, sage ich mal, so ein Benjamin Schuster, ne, oder ein anderes Beispiel jetzt, Max Melchert, die ultra lang,
Outlier, ja.
Ja, aber die ultra lang alles abräumen, oder ein Julian Brüske, ne, die wirklich alles abrasieren, von Anfang der Season bis Ende, wirklich Vollgas. Und wenn du gut bist und so, dann willst du das natürlich auch ein bisschen nachahmen. Man will ja immer, man will der Beste sein und sagt, okay, guck mal, der hat das alles abgerissen, man will da so ein bisschen mithalten. Das verleitet einen natürlich dazu, dann zu sagen, okay, ich will auch die ganzen Shows machen, ich will auch jede Pro-Card in jedem Verband abräumen in der Season.
Man weiß ja, wie es dann endet,
man
Marco.
Will ja
bei
so
keiner Pro-Card.
Ja,
bei
genau.
Keiner, ja, und weißt du, das endet dann bei keiner Pro-Card.
Ja, so. Weil am Anfang bist du dann zu gut in Form oder noch nicht in Form, weil du am Ende noch sagst, da muss ich ja auch noch in Form sein. Also wirklich mit einer guten Form alles mitzunehmen, ist fast unmöglich. Es gibt Beispiele, ja. Aber wie du sagst, am Ende hast du vielleicht gar keine Pro-Card, ne? Weil du sagst, ja, ich will jetzt den Benjamin Schuster machen.
Ja, weil die Leute sich immer nur in den Extrem orientieren und glauben, dass es so auch für sie funktioniert. Aber das ist halt, geht halt nicht. Die gibt es ja nicht ohne Grund so selten, die Leute, die das können. Das ist halt das Ding.
René, bist du in einer Partnerschaft oder bist du Single?
Ich bin in keiner Partnerschaft. Okay. Ganz random Frage von Menge an Wettkämpfen. Nee, tatsächlich. Ja, tatsächlich eine Kleinigkeit nur noch, vielleicht bevor du die Frage zu Partner oder Familie oder sonst was sagst. Ich habe ja zum Beispiel, das habe ich nur vergessen, eigentlich waren 4 Wettkämpfe geplant. Also die DFAC auf dem Rückweg klassisch, da in Erding, weil sie am Sonntag war. Aber dadurch, dass ich ja die Pro-Card am Samstag gewonnen hatte, habe ich die dann einfach ausgelassen. Also geplant waren 4 Wettkämpfe, aber dann habe ich quasi die nicht gemacht. Also es sind 3 geworden, angemeldet war ich aber für 4.
Okay. Mich hat es jetzt auch nur interessiert, so aus dem Grund, weil das halt ja auch irgendwo gewisse Verantwortung ist, die du noch hast auch. Und dann geht man vielleicht halt eben auch mit der Situation nochmal so ein bisschen anders um. Also ich glaube schon, wenn du Single bist, so, dann tendierst du doch auch schon irgendwie dazu, irgendwie alles mitzunehmen, weil dir gefühlt auch alles egal ist. Aber was die Leute dann auch vergessen, so, Marco, das hatten wir ja auch bei dir, ne? Wenn man dann Single ist, ne? Und dann auf dem Wettkampf fährt, was das eigentlich an Arbeitsaufwand bedarf. Also wenn man das alles alleine macht, ne, da habe ich auch, als ich das bei dir nochmal so mitbekommen habe, auch erstmal gesehen, Alter, wie dankbar man eigentlich sein muss, ne, wenn man da einfach von zu Hause so Unterstützung auch bekommt irgendwo, weil das ist wirklich, also von Anmalen, von Rasieren, von Peelen auf dem Rücken, von, keine Ahnung, Einkaufen, von Meal Prep teilweise vorbereiten, Sachen packen und so, ne, also keine Ahnung, was das ein Arbeitsaufwand auch ist, so, und auch das ist so ein Punkt, ne, wenn man das richtig macht, wie es als Athlet gemacht werden muss, ist das auch sehr, sehr anstrengend, ne, und auch da bleibt dann wahrscheinlich halt eben bei dem einen oder anderen dann doch was auf der Strecke, wenn man halt eben 7 Wettkämpfe back-to-back macht, so, weil das, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das jede Woche halt mit vollem Umfang alles halt eben so macht, weiß ich nicht, das ich halte das für bei 90% für ausgeschlossen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das stimmt schon. Viele sagen ja den Spruch so nach einer Wettkampfvorbereitung, wenn man eine Freundin hat oder so, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Den Spruch habe ich nie verstanden, weil man schafft es auf jeden Fall auch alleine. Aber klar ist es eine Stütze. Ja. Klar ist es einfacher, aber du schaffst es auch alleine. Ne? Also an alle, die vergeben sind, ihr schafft es auch alleine. Ihr müsst nur hart genug pushen.
Also trennt euch.
Trennt euch.
Es geht schon. Wenn das die letzte Überlegung ist, trennt euch.
Ihr schafft es alleine, glaubt mir.
Versorgt euch nur einen Rückenkratzer fürs Peeling und dann ist schon gut.
Ja, aber das Peeling ist halt schon ein Pain dann.
Ja, bei sagen. Vielen, ganz ehrlich, bei vielen so auch also, kam zur zur Location hinfahren, die Sachen packen, was weiß ich, na, ist schon Pain, so alles alleine zu machen.
René, wie lange warst du immer in den Örtlichkeiten, wo du gestartet bist, vorher, vor dem Wettkampf?
Also jetzt im Herbst, das war spannend, sagen wir so. Also bei der GNBF kam ja dann die Info, dass am Samstag Bodybuilding und am Sonntag Classic ist und am Donnerstag schon die Waage. Das heißt, da kam ich auf, das war dann irgendwie nicht so in meinen eigenen Vorstellungen, dass es so läuft, sondern ich dachte ja, die Waage ist Freitag und Samstag startet man. Das heißt, da bin ich tatsächlich Donnerstag früh hingefahren, die 3 Stunden, bin 4 Minuten auf der Waage gewesen und bin 3 Stunden wieder nach Hause gefahren. Und dann Samstag früh wieder hin zum Wettkampf, weil ich einfach nicht aus meiner Routine hier raus wollte, wo ich aktuell lebe. Das war es mir nicht wert, dann da irgendwie für 4 Tage in dieser kleinen Örtlichkeit zu sein. Das heißt, das war sehr besonders. Bin dann quasi Sonntag direkt nach dem Wettkampf, also nach der Classic, ins Auto gestiegen nach Hause. Also ich war am, wie gesagt, Donnerstag die Waage, dann war Samstagabend war ich dran.
Ja, okay, dann.
Das war ja Bodybuilding. Und Sonntag war Classic Vormittag, mittags, irgendwann 13 Uhr, 13.30 Uhr, dann aber durch Overall etc. hat es ja auch noch gezogen. Und dann irgendwann zum Nachmittag nach Hause gefahren, so ziemlich genau, als die Pro-Show da gestartet ist bei der GNBF. Und dann abends zu Hause gewesen. Aber das war sehr besonders. Bei der Evo sind wir morgens einfach hier losgefahren, dass wir Freitag pünktlich die Ersten auf der Waage sind, quasi zum Check-in. Klassiker. Und dann, ja, der Klassiker. Wir haben es auch wirklich geschafft. Wir waren, glaube ich, war jetzt Dritter oder Vierter beim Check-in. Und dann, Wettkampf war ja Samstag. Und dann Samstagabend, aufgrund dieses People's Choice Awards, da hat sich noch ein bisschen länger gezogen, sagen wir mal so. Und dann sind wir halt Samstagabend nach Hause gefahren mit dem Auto wieder. Und dann war ich irgendwann in der Nacht am Sonntag früh zu Hause wieder. Und jetzt für Linz, also für Österreich, für die ANBF, wieder hauptsächlich aufgrund der Waage und einfach auch um Stress zu vermeiden, bin ich am Donnerstag hingefahren, dass das ganz entspannt ist, dass man Freitag früh quasi aus dem Airbnb einfach früh aufstehen kann, direkt zur Waage gehen kann. Da war ich tatsächlich als Erster dran, deswegen hatte ich auch die Startnummer 1, was im jetzt rückblickend betrachtet ganz witzig war. Und bin dann nach dem Wettkampf quasi statt direkt nach Hause zu fahren, weil wir hatten ja schon ein Hotel in Erding für die DFAC, sind wir die 2 Stunden oder 2,5 Stunden aus Linz nach Erding gefahren, Samstagabend nach der ANBF und von da dann ganz entspannt am Sonntag statt zum Wettkampf halt nach Hause gefahren.
Ja.
Also ich war schon neben dem Wettkampf mehr oder weniger eigentlich.
Also das für alle Zuhörer, so sollte man es machen. Ja, so oder so ähnlich. Und nicht erst irgendwie ein paar Stunden vorher so auf Krampf dann alles.
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Lieber einen Urlaubstag mehr nehmen und dafür aufsparen. Sowas verstehe ich generell nicht. Das ist genauso wie irgendwas in der letzten Woche irgendwas Verrücktes versuchen, weil man es irgendwo gesehen hat, dass es bei jemandem funktioniert hat, der das, weiß nicht, schon 20 Mal gemacht hat. Wenn man sich 16, 20, 30 Wochen, wie auch immer, vorbereitet und das dann an sowas scheitern lässt, wenn man 2 Stunden zu spät kommt, ist unbegreiflich für mich.
Also ich glaube, ich hätte es tatsächlich auch so gemacht wie du bei der GmbF. Also so, wenn das jetzt 3 Stunden Fahrt sind, ich glaube, das ist worth it, dass man da zu Hause in der Routine bleibt. Schläfst du auch am besten?
Im Nachhinein war es das, aber es war eine lange Überlegung, wie ich es mache.
Ich glaube auch, bei der Fahrzeit geht's noch und ich finde auch eigentlich, wahrscheinlich, wie Daniel schon gesagt hat, ist es wahrscheinlich auch einfach dann stressfreier, wenn du am Ende, ja, du musst ja, wenn du einen Tag oder 1-2 Tage noch eher anreist, musst ja auch wieder alles vorplanen, du musst dann einkaufen, kochen, du schläfst woanders, bis im anderen Gym. Das sind ja super viele Faktoren, die dann eher auch wieder stressen und mega viel Aufwand sind. Und da geht's noch, ne? Aber ja, wenn es 5-6 Stunden Fahrt sind, glaube ich, dann ist es auch irgendwann, da muss man sich überlegen, dann doch einen Tag länger zu machen, ne? Weil die Fahrt, na, wir hatten es ja, teilweise jetzt bei Athleten, die sind 8-9 Stunden einen Tag vom Wettkampf angereist. Das ist halt dann schon heftig, ne?
Ja, 100%.
Ja. Ich glaube, Norman ist einfach 10 Stunden oder so gefahren. Freitag.
Einen Tag vor der Show.
Selbst gefahren.
Und dann hat er so ein Paket auf die Bühne gestellt.
Hat er gewonnen.
Ja, der ist aber unzerstörbar, aber.
Ist er wirklich.
Ist halt auch nicht jeder. So. Also, ja, muss man schon gut abwägen.
Auch das kann nicht jeder und sollte man auf keinen Fall gerade bei First Time niemandem empfehlen, Tag vom Wettkampf anzureisen. Auf keinen Fall.
Ja. Letzte Frage, René. wie geht's weiter? Was sind die Pläne? Was sind die Gedanken?
Ja, also ich sag mal so, die Gedanken vor dem Outcome jetzt am Ende waren, mal gucken, ob das meine letzte Saison sein wird, weil ich quasi einmal meine persönliche, wie auch immer, Endhärte erreichen möchte. Also quasi einmal wirklich sehen gehen, wie weit runter kann man wirklich gehen, was funktioniert da, ohne jetzt zu wissen, wie es dann am Ende ausgeht. Und das Gefühl jetzt aber, nach den Wettkämpfen, wenn man so ein bisschen Zeit ins Land streichen hat lassen, fühlt sich jetzt an, dadurch, dass ich halt diese Profi-Card habe, so nach dem Motto, keine Ahnung, the job is not done. Also da ist wieder eine neue Herausforderung jetzt aufgeploppt, weil die habe ich davor nur darin ehrlich gesehen, meine persönliche Bestform zu schlagen. Das hat funktioniert, aber dadurch, dass ich jetzt diese neue Challenge dadurch bekommen habe, weil ist schön und gut, danke, dass ich jetzt Profi mich nennen darf, aber wenn man Profi ist, in meiner Vorstellung muss man das auch beweisen. So. Also wenn ich das jetzt so sehe, entweder in 2027 oder 2028, weil ich will auch ein besseres Paket liefern. Ich will nicht mit dem gleichen Paket da widerstehen. Das ist nicht mein Anspruch. In 2 oder 3 Jahren wahrscheinlich, weil man wird ja auch nicht jünger, dann nochmal in die Richtung anzugreifen. Aber jetzt erstmal kurzfristig, wie gesagt, ich gehe ja gerade wieder ein bisschen laufen und so. Eine andere Challenge quasi vom Sportlichen kurz für ein paar Monate sich nur zu suchen, aber parallel voll den Fokus vom Rebound und Bodybuilding zu behalten, aber dann quasi einen wirklich ordentlichen Aufbau fahren, da nochmal alles rausholen und dann mal gucken, was dann eventuell möglich ist Richtung Profi-Wettkämpfe, ob es jetzt die DFAC ist, wo ich jetzt die Pro-Card habe oder ob ich dann das, was ihr vorhin angesprochen habt, am liebsten hier 12 Pro-Cards in 12 verschiedenen Verbänden, das nicht, aber mal gucken, je nachdem, wo die Wettkämpfe interessant sind, ob es sinnig ist, ohne dass man jetzt 8 Wettkämpfe in einer Diät macht, dann in der Zukunft. Aber das zeigt sich dann vielleicht noch einen anderen Verband, je nachdem, welche Wettkämpfe halt interessant sind, welche zeitig sind, sinnig sind, dann anzugehen. Aber das ist Zukunftsmusik, aber ich würde jetzt einen Aufbau starten, definitiv. Und dann entweder 2027 oder 2028 ist Stand jetzt der Plan. Und dann mal gucken, wie die Ausgangslage quasi Ende 26 beziehungsweise Ende 27 aussieht, je nachdem.
Gut, definitiv. Freunde, dann würde ich sagen.
Jetzt muss Marco, Moment, ich muss reinhaken. Marco muss uns noch erklären, warum hier Stiefathlet.
Ja. So, wenn es jetzt ja, so angeblieben ist.
René, erstmal sag mal ganz kurz nochmal, wie habe ich dich angeschrieben zum Podcast? Hast du die Nachricht gerade noch offen?
Das wollte ich nochmal kurz machen. Warte, dann muss ich hier kurz swipen. Bleibe ich jetzt dran, wenn ich den Bildschirm sperre?
Also wir haben den Podcast relativ spontan hier gemacht, ne? Und ich habe den René über Instagram angeschrieben.
Pass auf. René, du geile Sau, morgen 19. Also dazu, die Nachricht kam gestern um 16.58 Uhr. René, du geile Sau, morgen 19.30 Uhr Podcast, du bist der Auserwählte, du hast dir Zeit zu nehmen. Die 2 Smileys dahinter ignoriere ich jetzt mal. Nein, da ist ein Herz dabei. Der Lach und der Kuss-Smiley.
Du hast dir Zeit zu nehmen. Ne? Da gab es gar keine Auswahl von Terminen oder so. Ne?
Ich hab liebevoll geantwortet. Nee, danke für den zeitlichen Vorlauf. Ja, und dann, wie gesagt, hat der anscheinend jetzt funktioniert. Ich habe mir Zeit genommen.
Wunderbar. Also, Mann. Nee, René ist auf jeden Fall unser Stiefathlet. Das haben wir so gesagt, weil auf der GmbF, ich glaube, das war dann bist du ja im Bodybuilding gestartet, neben Normen, ne?
Ja, genau.
Und, also ich habe dich schon wahrgenommen, aber ich glaube, Daniel noch mehr. Auf jeden Fall habt ihr euch da so irgendwie kommuniziert und du hattest irgendwie gar keinen Glanz drauf oder fast gar nicht.
Und nee, Daniel meinte dann so kein Glanz.
Das, ja. Und dann meinte Daniel so zu mir, ey, ich habe gerade hier mit einem gesprochen, René heißt der. Der ist ultra gut, ultra krass. Lass dir mal bitte Glanz machen, weil der rasiert da die Classic halt weg, ne? Aber der muss halt Glanz drauf haben und so. Und dann bin ich direkt Backstage gegangen, weil ich hatte gerade Zeit. Und dann haben wir den Glanz da fertig gemacht und ja, ohne mich selbst zu loben, mit Glanz sieht halt geiler aus, aber, ne?
Ja, klar.
Und ja, das hat's dann so ein bisschen, dann haben wir uns natürlich auf allen Shows gesehen und haben immer auch Spaß gesagt, René ist unser Stiefathlet, weil wir da ein bisschen
Austausch haben.
Und du hast die Siege nur uns zu verdanken.
Ja, 100%
jetzt. Gehen auf unsere Homepage, ohne Scheiß.
Mach. Aber dann bitte mit Stiefathlet, nicht mit Eigenathlet,
sondern ja, Stiefathlet. Steht kein Coach, sondern einfach Stiefathlet vom Team.
Ja, nee, aber mal kurz Spaß beiseite. Ich weiß nicht, wie oft ich euch das schon persönlich gesagt habe. Jetzt auch gerne nochmal im Podcast wirklich Es ist unvorstellbar. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich dankbar dafür. Wirklich vielen Dank, so dass so Athleten sich und Coaches anderen Athleten helfen. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und das hat die Saison wirklich nochmal was zu was Besonderem gemacht, weil man einfach Menschen kennengelernt hat und auch quasi ins Herz geschlossen hat, was einfach schön ist, muss man einfach mal sagen. Also wirklich, wirklich vielen Dank dafür, dass du den Glanz da gemacht hast, weil ja, das Paket sah dadurch bedeutend besser aus.
Geil. Vorher ja, so, Marco, du musst den Glanz machen und du musst den richtig auf Pump bringen, so dass der einfach platzt. So, der sieht so krass aus. Ich kann mich noch dran erinnern. Der sieht so übel aus. So, und der muss aber richtig auf Pump da kommen. So, ich habe dem gesagt, der soll dunkler kommen. So, wenn du dem jetzt noch guten Glanz machst und auf Pump, dann ist das ein Selbstläufer.
Ja, dann, wenn der Podcast hier online kommt, ich weiß nicht genau, wann das der Fall ist. Dann werde ich direkt danach in der Story mal quasi zeigen, wie der Pump danach abgeholt wurde, weil, sagen wir so, der Pump stimmte. Das also die Worte wurden umgesetzt.
Ja, es macht aber tatsächlich echt was aus in der Optik. Also, ja. Ich glaube, im Bodybuilding hätte es auch, wurdest du Zweiter oder Dritter da?
Ich wurde Dritter tatsächlich im Bodybuilding.
Ja, weil da hatte ich auch schon gedacht, so, oh, ja, wenn das schon
gefallen hätte. Hättest du da geladen und gepiekt und den Glanz drauf gehabt? Boah, schon gefährlich. Ne?
Ja.
Und ein bisschen dunkler. Ja, also
wirklich, man muss ja sagen, das war die eigene Vorbereitung. Ich hatte Schiss, dass es mit der Farbe für die Evo nicht passt. Deswegen habe ich eine Schicht weniger gemacht als sonst sogar. Ich bin aber schon ein heller Hauttyp. Und dachte schon, ja, es passt schon, weil ich wollte ja eh nur einmal selber im Bodybuilding starten. Auf einmal sieht man, ich bin aber eigentlich ganz kompetitiv. Habe mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, weil ich ja dann zum Sonntag mehr eine Schicht weiter raufgemacht habe, dann trotzdem. Mhm. Aber ich war definitiv zu hell. Ich war nicht geladen. Aber wenn man flacher ist, die Härte stimmt dann zumeist. Das, ich glaube, da sprechen wir alle aus Erfahrung, gerade wenn die Carbs reinkommen, dass dann ein bisschen Härte oft verschwindet. Also von daher, das Paket stimmte schon so. Mhm. Und ja, also.
Ja, so kam es zum Stiefsohn. Stiefathlet.
Stiefathlet. Ich bin der Stiefathlet von Primus Inter Pares ab jetzt.
Stiefathlet holt den Gesamtsieg. Haben wir direkt einen Folgentitel.
Wild. Gut, ich würde sagen, damit gehen wir raus. Wenn euch die Episode gefallen hat, ja, dann lasst gerne ein Like da, ja, auch den Podcast abonnieren. Ich muss unbedingt dran denken, das mal am Anfang zu sagen, so, das ist immer so dumm, wer jetzt noch bei einer Stunde zuhört, der ist auf jeden Fall echt hart dabei. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Es hilft auf jeden Fall, den Algo ein bisschen zu pushen, ja, die Folge hoffentlich etwas höher zu ranken. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. René, dir erstmal viel Erfolg in der Postcomp. Und hoffentlich
danke.
Auf eine neue Saison als Stiefathlet. Ja.
Genauso machen wir das.
So, ciao, ciao.
Alles klar.